In der glühenden Mittagshitze zogen ein Vater, sein Sohn und ein Esel durch die staubigen Gassen einer Stadt. Der Vater saß auf dem Esel, während der Junge daneben herging. Da sagte ein Vorübergehender: Der arme Junge, seine kurzen Beine können mit dem Tempo des Esels kaum mithalten. Wie kann ein Vater so faul auf dem Esel sitzen, während der Junge vom Laufen ganz müde wird? Der Vater beherzigte diese Worte und setzte seinen Sohn auf den Esel. Bald darauf kam ein anderer Mann vorbei und rief: Na, so eine Unverschämtheit! Der Bengel sitzt wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer alter Vater daneben herläuft. Dies schmerzte den Jungen, der daraufhin den Vater bat, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Bald darauf rief eine vorbeigehende Frau entrüstet: Hat man sowas schon gesehen? So eine Tierquälerei! Der Rücken des armen Esels hängt völlig durch und der Alte und der Junge nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus, als wäre da die arme Kreatur ein Sofa. Daraufhin stiegen Vater und Sohn wortlos vom Esel herunter, nahm das Tier in ihrer Mitte und ging rechts und links daneben her. Kurze Zeit später machte sich ein Fremder über sie lustig. Na, so dumm möchte ich ja in meinem Traum nicht sein. Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und nicht einmal einer von ihnen drauf sitzt und reitet? Vater und Sohn sahen einander wortlos an. Dann packte der Vater den Esel bei den Vorderbeinen, der Sohn nahm ihn bei den Hinterbeinen und so trugen sie beide ihren Esel für den Rest des Weges. Das ist eine Geschichte, die habe ich mal irgendwo gelesen und ich finde, der Vater und der Sohn, die sind sehr geduldig. Jeder, der irgendwie seine Meinung äußert, den wollen die das recht machen und die passen sich an. Aber ich bin sicher, wenn die weitergehen, da kommen noch mehr Leute. Vielleicht kommt als nächstes jemand vom Back und die werden angehalten wegen falscher Ladungssicherung. Es gibt ja spezielle Vorschriften für den Transport von lebenden Tieren. Dann tun sie den Esel gegen ein Moped tauschen, da stehen die Umweltschützer auf und sagen, die sollen lieber E-Auto nehmen. Es gibt tausend verschiedene Meinungen und man kann es nicht jedem recht machen. Und ich finde, der Vater und der Sohn, die haben das sehr gut versucht. Aber stellt euch mal vor, die Leute, denen die begegnet sind, die alle irgendwas auszusetzen haben, die sind zusammen in einer Gemeinde. Stellt euch mal vor, die sind zusammen in unserer Gemeinde. Was machen wir da? Wie gehen wir damit um? Dürfen wir überhaupt unterschiedliche Meinungen haben? Die Bibel sagt ja, wir sollen ein Herz und eine Seele sein und wir haben einen Glauben und eine Bibel. In der Tat gibt es wirklich vieles in der Bibel, was nicht diskutiert werden kann. Es gibt viel in der Bibel, was schwarz und weiß ist und das lässt keine Grauzonen zu, das kann nicht diskutiert werden. Wir haben da über Autorität ja in der Bibelstunde geredet. Und Jesus hat gesagt, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Was die Bibel uns sagt, was Jesus und der Vater uns gesagt haben, danach werden wir gerichtet. Das können wir nie wegdiskutieren. Das steht geschrieben und danach werden wir beurteilt. Die Bibel ist sehr deutlich bei vielen Dingen, die falsch oder richtig sind. Wir sind alle einer Meinung, dass es falsch ist zu stehlen, Ehebruch ist falsch, es ist falsch zu töten, Geschwätz ist falsch, wir sollen der Obrigkeit gehorsam sein. Das sind Dinge, die kann man nicht anders interpretieren. Und Paulus findet harte Worte, wenn irgendwie jemand was anders sagt. In Korinth schreibt er, die sollen das Böse aus ihrer Mitte tun. Das heißt, die sollen sich von Geschwistern trennen, welche auch nach Ermahnung in sexueller Unmoral leben. Kann man nicht diskutieren. Aber es ist auch Paulus, der das heute in unserer Schriftlesung gesagt hat. Der sagt, es gibt Dinge, wo man doch unterschiedlicher Meinung sein kann. Die Gemeinde in Rom, die hatte damit Probleme und es war eine sehr gemischte Gemeinde. Es gab dort aus allen sozialen Schichten Leute, es gab reiche, wohlhabende Mitglieder, es gab Sklaven da. Und es gab viele, die vorher Juden waren, die aus dem Judentum zum Christentum gewechselt sind. Es gab aber auch viele Heiden. Und das hat natürlich zu Spannungen geführt. Und darauf geht ja Paulus ein. Und obwohl man manchmal beim Lesen des Römerbriefs den Eindruck hat, er redet eine spezielle Gruppe an, also die Kapitel sind genau an die Heidenchristen gerichtet und die an die Sklaven und das ist für die Juden geschrieben, so betont doch Paulus immer wieder, wir gehören alle zusammen, wir sind eine Einheit. Das fängt schon bei der Adresse an. Da schreibt Paulus, auch ihr gehört zu ihnen, zu den Menschen aus aller Welt, die den Glauben angenommen haben, denn auch ihr wurdet von Jesus Christus berufen. Mein Brief geht an euch, die ihr von Gott Geliebten in Rom, die er berufen hat, Heilige zu sein. Gnade und Friede wünsche ich euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Paulus macht bei der Anrede keinen Unterschied. Wir gehören alle zusammen. Ihr alle seid von Christus berufen. Weiter betont er in dem Brief, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Alle sind Sünder, alle brauchen Jesus, egal wo die herkommen oder was sie vorher getan haben. Alle sind Sünder und alle brauchen die Vergebung von Gott. Im Römerbrief finden wir auch das Bild von dem Leib oder auch von anderen Bildern, zum Beispiel ein Baum, die Einheit zeigen. Ihr seid alle Äste an einen von Gott gepflanzten Baum, ihr seid Glieder an einem Leib. Keiner kann sagen, oh, ich gehöre da nicht dazu, man kann nicht wegrennen, man hängt zusammen. Und dann gibt es auch den Aufruf zur gegenseitigen Liebe. Im Kapitel 12 lesen wir: Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient zu dem Herrn. Freut euch in Hoffnung, bleibt standhaft in Bedrängnis, seid treu im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht. Finde ich sehr schöne Worte. Haltet Frieden, dient einander, seid füreinander da. Und all das schreibt Paulus vor dem Kapitel 14, was wir heute in der Schriftlesung gehört haben. Und mir kommt das bald so vor, als führt er darauf hin, als ist das eine Vorbereitung darauf, wo er dann die Meinungsverschiedenheiten anspricht. Es gibt ja in Rom unterschiedliche Meinungen. Und es geht hier nicht um grundlegende Wahrheiten, sondern um Alltagsfragen. Was darf ein Christ, was darf er nicht? Da gibt es welche, die halten sich vom Fleisch ferne und halten bestimmte Feiertage. Das sind wahrscheinlich die Geschwister, die früher Juden waren. Die anderen, die sagen, ja, ist alles erlaubt, wir haben Freiheit, alles zu tun, alle Tage sind gleich, alles, was Gott geschaffen hat, ist rein und kann man essen. Und was als erstes auffällt, obwohl Paulus zu einer Gruppe zählt, zu den Steigen, sagt er nicht zu niemandem, du musst dich ändern. Er sagt auch noch weniger, du musst den anderen ändern. Was eventuell geändert werden muss, das ist, wie wir miteinander umgehen. Und die ersten und auch die letzten Worte von dem Abschnitt, was wir heute gelesen haben, die sagen, nehmt einander an ohne Vorbehalt. Was versteht ihr darunter? Ich denke, das ist wesentlich mehr als jemanden tolerieren, jemanden erdulden und einfach aus dem Weg gehen und sonst ignorieren. Das heißt, ich verstehe das so, dass man nicht in der Gemeinde ganz freundlich Hallo sagt und dann aber nichts mehr mit dem zu tun haben will und dann, wenn man in der Steigengruppe ist oder zu Hause in der Familie, vielleicht sogar abwertende Bemerkung macht. Jemanden annehmen heißt für mich, ihn voll zu akzeptieren, mit ihm zu arbeiten, sich gegenseitig zu ergänzen, auf seine Ideen zu hören und ernsthaft darüber nachzudenken. Ich sage bewusst Ja zu ihm und nehme ihn in mein Team, in meine Familie auf. Ich verstehe also jemanden annehmen ohne Vorbehalt, ohne auf ihn herabzusehen, anzunehmen und mit ihm zu gehen und zusammenzuarbeiten. Und was uns Paulus in diesem Kapitel sagen will, das ist keine theologische Abhandlung über religiöse Abläufe. Es geht auch gar nicht darum, ist es nur erlaubt oder ist es nicht erlaubt, sondern das sind nur Beispiele, was Paulus hier bringt. Was er sagen will, ist im Prinzip das, was ist der Paragraph 1 ist in der Straßenverkehrsordnung. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Es geht darum, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Paulus erinnert uns, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Gemeinde funktioniert genauso wie der Straßenverkehr viel besser, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Rücksicht nehmen. Es geht nicht darum, wer die meisten PS hat, der Stärkste und Schnellste hat immer Vorfahrt, sondern wir sind aufgerufen, auch an die Unsicheren zu denken, die mitzunehmen, auch an die schwachen Verkehrsteilnehmer zu denken. Und wie schon gesagt, der Paulus, der zählt sich ja selber zu den Starken, aber trotzdem klingt aus deinen Worten, die er bringt, Respekt. Ich denke, der achtet die Schwachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie abwertend auf die runterblickt. Was ich auch interessant finde, ist, wen Paulus ja eigentlich als schwach bezeichnet. So, er sagt, Vegetarier sind die Schwachen. Nee, das sagt er nicht. Es geht da nicht drum. Aber die Schwachen, die halten viele Dinge und die sind wahrscheinlich viel länger im Glauben schon als die Starken. Die sind wahrscheinlich in einer christlichen, in einer gläubigen Familie aufgewachsen und die sind wahnsinnig diszipliniert im Halten von Dingen. Mehr als die Starken, die sich kaum Gedanken machen. Und ich würde, so, da so beschrieben wird, würde ich eher als Pfeiler der Gemeinde sehen. Jemand, der weiß, was er hält und was Gott gesagt hat und sich danach richtet. Aber Paulus sagt, das sind die Schwachen im Glauben. Aber das heißt nicht, dass die wenig oder gar keinen Glauben haben. Paulus schreibt ja gerade, alles, was die praktizieren, das tun sie aus Glauben. Der Glaube treibt sie an, das zu tun. Und ich denke, das Schwachsein, das bezieht sich eher auf ihr Gewissen. Sie fühlen sich unsicher. Als wir vorige Woche die Einleitung zum Galaterbrief in der Bibelstunde gemacht haben, da hat Steffen auch so sinngemäß irgendwas gesagt, dass Herz und Verstand manchmal nicht gleich schnell arbeiten. Man versteht eine Wahrheit, aber das Herz hängt hinterher. Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein Jude, für den zum Beispiel der Sabbat wahnsinnige Bedeutung hatte, der Tag, der hat ganz Gott gehört, 24 Stunden, da durfte nichts gearbeitet werden und wer dagegen verstoßen hat, der sollte sogar getötet werden. Wie gesagt, der ganze Tag war dazu da, Gott die Ehre zu geben. Das war der Weg, wie sie ihr Leben lang, wie ihre Familie Gott geehrt hat. Und jetzt bekommen die auf einmal gesagt, naja, ist alles nicht so schlimm, also jeder Tag ist gleich. Und ich kann mir vorstellen, wie sich so ein Jude dann am Sonnabend gefühlt hat und wenn er ins Bett gegangen ist, hat er gesagt, oh, ich habe heute Holz gesammelt, so habe ich genug für Gott getan. Er hatte schlechtes Gewissen gehabt. Das kann man nicht so schnell verlernen. Und genauso ist es mit dem Fleisch. Alles, was an Fleisch zu kaufen gab oder das meiste, das ist irgendwie Teil einer Opferzeremonie gewesen. Das ist für Götzen geschlachtet worden. Und vielleicht gab es unter den jungen Christen auch welche, die so eine Opferzeremonie gesehen haben oder vielleicht selber praktiziert haben. Und jetzt, wo sie Christ geworden sind, haben sie gelernt, es gibt nur einen wahren Gott. Und haben gedacht, na, wenn ich jetzt das Fleisch kaufe, ich unterstütze den Götzenkult. Das ist ein Gräuel für Gott. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist doch egal, wo das Fleisch herkommt, dann ist ihr Gewissen belastet. Ich denke, alles, was die Schwachen praktizieren, das ist auf Gott zentriert. Ich finde das sehr beeindruckend, was die tun. Ich weiß nicht, ob ich auf Fleisch verzichten könnte, bloß weil ich nicht weiß, wo das Fleisch herkommt. Das klingt für mich überhaupt nicht schwach. Aber alles, was sie tun, damit ehren die Gott. Die wollten das für Gott tun. Aber auch die Starken ehren Gott. Sie danken Gott für die Vielfalt an Speisen. Sie danken Gott für die Freiheiten, die wir in Christus haben. So beide Gruppen ehren eigentlich Gott. Sie wollen mit ihrem Verhalten Gott die Ehre geben. Nur der Weg dazu ist unterschiedlich. Und was Paulus versucht, uns hier mitzuteilen, ist, geht, wie wir miteinander umgehen sollen. Nehmt einander an. Tut niemand verurteilen oder auf ihn herabsehen. Und es zweimal in diesem Text gibt es eine Begründung, die Paulus hier anbringt. Und ich finde, das ist sehr wesentlich. Er sagt, nehmt den anderen an, denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Wir sind alle verschieden. Wir haben eine eigene Lebensgeschichte. Aber für jeden von uns ist Jesus gestorben. Jesus hat den Schwachen genauso wie den Starken angenommen. Und wir haben da nicht das Recht, auf den anderen irgendwie herablassend zu blicken oder ihn gar zu verurteilen. Und Paulus macht deutlich, dass Gott gerade ja zu Menschen sagt, die wir vielleicht ausgrenzen, weil uns ihr Frömmigkeitsstil nicht passt oder weil wir andere Vorstellungen von christlichem Zusammenleben haben. Gott ist da viel großzügiger, als ich das oft bin. Paulus will auf keinen Fall, dass das Christen sich in Grüppchen bilden. Wir kennen das aus dem Korintherbrief. Paulus will, dass wir zusammenarbeiten. Paulus weist uns darauf hin, habt Liebe untereinander. Unsere Probleme sind vielleicht anders als die damals, unsere Meinungsverschiedenheiten, aber vielleicht auch sind sie gar nicht so anders. Meinungsverschiedenheiten können unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel gibt es Meinungsverschiedenheiten, wenn jemand eine religiöse Vergangenheit hat. Ich habe gehört, wie Brüder diskutiert haben, aber es war schon eine ernsthafte Debatte. Die haben sich über Weihnachts- und Osterschmuck auseinandergesetzt. Ich habe mich mal zu einer Freizeit mit einem Bruder unterhalten, der früher zum Islam gehört hat. Und für den war das wahnsinnig befremdlich, wie wir mit unseren Bibeln umgehen. Er hat seine Bibel immer in ein Tuch eingewickelt und die sorgfältig umgeblättert. Und das war für ihn befremdlich, dass wir die einfach achtlos irgendwo aufs Fensterbrett geworfen haben und liegen gelassen haben, unbeaufsichtigt. Der hat einen anderen Hintergrund und das hat ihn irgendwie zu schaffen gemacht. Oder auch, wir sind eine internationale Gemeinde, wir sind nicht alle Deutsche, wir sind nicht alle Sachsen. Auch kulturelle Unterschiede können zu unterschiedlichen Ansichten führen. Ich kann mich noch an meine erste Männerfreizeit erinnern, da war ein Bruder aus den USA mit. Und er war total erschrocken, dass die führenden Prediger, so die auch in den USA bekannt waren, dass die sich abends in so ein, ja, da gab es so ein kleines Restaurant, dass die sich da beim Bier getroffen haben. Das war für ihn erschreckend. Und ich habe inzwischen gelernt, dass obwohl USA und Deutschland doch relativ ähnliche Kulturen haben, dass es da zu Thema zum Beispiel, darf ein Christ Lotto spielen, darf ein Christ tanzen gehen, darf er in öffentlichen Bädern schwimmen, dass da unterschiedliche Meinungen geben kann. Aber vielleicht resultieren auch unterschiedliche Meinungen einfach aus persönlichen Erfahrungen, aus Ansichten, die man im Laufe seines Lebens gewinnt. Zum Beispiel habe ich erlebt, wie Brüder da diskutiert haben, wie soll man sich sonntags in der Versammlung kleiden? Darf man Turnschuhe anziehen? Muss man Anzug tragen? Braucht der Prediger einen Schlips? Das sind alles Beispiele, die ich selber erlebt habe, die ich nie irgendwo gelesen habe, wo ich wirklich zumindest die Diskussion selber erlebt habe. Und es gibt noch viele Fragen mehr, auf die uns die Bibel keine klare, eindeutige Antwort gibt. Und trotzdem, auch wenn Geschwister etwas anders denken oder tun als wir sind trotzdem ein Leib, wir hängen zusammen, wir können nicht einfach wegrennen. Als Kain seinen Bruder erschlagen hat, da hat Gott ihn gefragt, wo ist denn Abel, dein Bruder? Da antwortet Kain, ich weiß nicht, bin ich denn meines Bruders Hüter? Die Frage bleibt unbeantwortet, aber ja, wir sind unseres Bruders Hüter. Nicht in dem Sinne, dass wir haftbar gemacht werden für die Taten unserer Geschwister, aber in dem Sinne, dass wir uns gegenseitig interessieren sollen. Wir sollen fragen, wie geht's dir? Was Gesundheit. Was macht der? Warum ist er jetzt 3 Wochen hintereinander nicht in der Versammlung gewesen? Wir sollen füreinander da sein und Interesse füreinander haben. Und wir sollen auch nichts tun, was mein Bruder irgendwie verunsichert, was ihn ärgert, wo er sich schlecht fühlt oder was ihn gar zu Fall bringt. Als die Corona-Lockerungen angefangen haben und als die Kinderspielplätze wieder geöffnet haben, da waren die Spielplätze alle voll und wir waren mit unseren Kindern auf so einem kleinen Spielplatz und Elliot und Nolan, die hatten eine kleine freie Ecke im Sandkasten gefunden. Und Elliot hat eine Sandburg gebaut. Und er war ganz stolz. Es war eine ziemlich große Burg und es hatte Türmchen und Tunnelsystem. Und er wollte die Mami zeigen. Und er rennt zu Mami, die am Rand saß. Und da ist aber gar nicht bei der Mami angekommen. In der Zwischenzeit hat ein Mädchen ist auf die Burg gesprungen und hat die kaputt gemacht. Und Elliot war geknickt. Er war so stolz auf seiner Burg und jemand hat die ganz schnell kaputt gemacht. Und wahrscheinlich gibt es sowieso Leute, die gerne Sandbrücken und Schneemänner kaputt machen, sobald die gebaut sind. Und man kann denen nichts vorwerfen. Es gibt das keine Straftat. Es ist nicht verboten, eine Sandbrücke oder einen Schneemann kaputt zu machen. Aber es enttäuscht Kinder. Und wir sollen daran denken, mit unseren Taten, wir lassen andere Menschen sich schlecht fühlen. Wir sollen nichts tun, was sie mutlos werden lässt oder dass sie die Begeisterung verlieren. Wir sollen nicht solche geistigen Einreißer sein, bloß weil es uns erlaubt ist. Wenn wir Freiheit haben, haben wir auch das Recht, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun, was wir eigentlich nicht von uns aus machen würden. Aber wenn wir sehen, das macht den anderen eine Freude oder das hilft denen. Wir müssen nicht immer unseren Willen durchsetzen, bloß weil wir das Recht dazu haben. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes, was Paulus schreibt. Oder wir sollen nichts tun, was Anstoß für einen Bruder noch ein Ärgernis für ihn ist. Mit Lieblosigkeit können wir zerstören, woran andere gearbeitet haben. Und wir zeigen auch, wenn wir daran denken, Jesus ist für unseren Bruder gestorben. Wie zeigen wir für diese Tatsache unsere Wertschätzung, wenn wir nicht darauf achten, wie wir mit unserem Bruder umgehen, mit Lieblosigkeit. David hat einen kurzen Psalm geschrieben, wir haben den vorige Woche schon zumindest einen Vers gehört, Psalm 133. Da schreibt David, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist so wohltuend wie duftendes Öl, das auf dem Kopf des Priesters Aaron gegossen wird und nun herunterrinnt in sein Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Je nach Übersetzung, die man verwendet, da heißt es im Vers 1, der Psalm ist zu singen beim Aufzug zum Tempel oder auf dem Weg nach Jerusalem oder einfach ein Wallfahrtslied. Dieser Psalm ist gesungen worden, wenn Brüder zum Tempel gegangen sind, wenn die zu ihrer Anbetung gelaufen sind. Die haben sich gegenseitig da ermuntert, wie schön ist das, wenn wir zusammen anbeten, wenn wir zusammen arbeiten. Gott freut sich über Eintracht, Friede, Harmonie. Gott will angebetet werden und ich denke, er freut sich aber noch mehr, wenn nicht jeder für sich anbetet, sondern wenn das zusammen geschieht. Und vielleicht sollte ich das Lied auch mal singen, wenn ich zur Versammlung gehe, zu meiner Anbetung. Und auch wenn das mit dem Öl etwas befremdlich ist, da sieht man doch, dass Harmonie unter Geschwistern was Wertvolles, was Wohltuendes und was Erfrischendes ist. Dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Und irgendwie erinnert mich, wenn ich diesen Psalm lese, danach erinnert an den Chor. Ich bin total unmusikalisch und habe kein musikalisches, theoretisches Wissen, aber als meine Erinnerung an Kirchenmusik, das ist eine Orgel, wenn wir zu Weihnachten als Kinder in die Kirche sind, man hat immer nur die Orgel gehört. Kaum eine Stimme und ich denke, kaum jemand hat überhaupt mitgesungen. Und dann habe ich mal meinen ersten Chor gehört, die nach Oelsnitz gekommen sind. Das waren Studenten von Oklahoma. Und ich war beeindruckt, wie das geklungen hat. Die haben aufeinander gehört, die haben miteinander gesungen und Harmonie, also ich war begeistert. Es gibt da einen Chorleiter, der die Ton hier, den Takt, den Rhythmus vorgibt und alle tun darauf achten, aber es gibt auch verschiedene Teile. Es gibt Alt, Sopran, Tenor und Bass und vielleicht noch andere Stimmen und jeder Teil singt verschiedene Noten, manchmal sogar verschiedene Worte. Trotzdem singen alle das gleiche Lied. Und das Geheimnis ist, dass jeder auf jeden hört. Es geht nicht darum, wer ist der Lauteste, wer hat die beste Stimme, wer ist als Erster fertig. Es geht darum, die Noten so zu singen, wie es am besten zu den meiner Mitsinger passt. Mal muss man ein bisschen leiser singen, man muss halt auf einen anderen reagieren und dabei immer einen Blick auf den Chorleiter haben. Und das Ergebnis ist dann eine wunderbare Harmonie. Und dieser Gedanke, der kommt mir immer, wenn ich diesen Psalm lese, Anbetung in Eintracht und Friede und Harmonie. Und ich hoffe und bete, dass wir in unserer Gemeinde immer dasselbe Lied singen, auch wenn unsere Noten nicht immer die gleichen sind. Ich hoffe, wir achten immer darauf, auf den, der einen Ton angibt, damit meine ich Gott. Und ich hoffe, dass wir gegenseitig auf uns achten, dass wir uns ergänzen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir aufeinander reagieren. Und das ist es, was Paulus in seinem Brief schreibt. Es geht nicht darum, was ist denn nur richtig oder was ist falsch. Es geht darum, um Liebe. Liebt einander, nehmt einander an. Das ist Paulus, was er in diesem Kapitel schreiben will. Und ich muss zugeben, es fällt mir schwer, manchmal schwer, meinen Willen unterzuordnen. Ich denke manchmal, mein Weg muss der richtige sein. Deswegen möchte ich zum Schluss noch mit hauptsächlich für mich, aber auch für uns alle beten. Vater im Himmel, bitte hilf mir, hilf uns, andere aus deiner Hand anzunehmen, als einen kostbaren und einmaligen Menschen. Hilf mir, jeden zu lieben und zu achten und daran zu denken, welchen Preis du auch für ihn bezahlt hast. Hilf mir, ihn zu lieben mit allen seinen Eigenheiten. Vater, hilf mir, auch für das dankbar zu sein, was mir bei dem anderen als schwach vorkommt. Hilf mir, mich über seine Stärken zu freuen. Hilf, dass wir alle unsere Kräfte, unsere Besonderheiten und Einmaligkeiten dazu gebrauchen, um die Gemeinde zu stärken und dir Lob, Preis und Ehre zu geben. Vater, hilf, dass wir einander annehmen, wie du uns angenommen hast. Beten dich an im Namen deines Sohnes.